machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Wir lesen ja Vers für Vers durch die Bibel und versuchen das Gelesene auf unser Leben anzuwenden. Wir sind heute in 1. Mose 19, ab Vers 30. Soll ich euch mal die peinlichste Geschichte meines Lebens erzählen?
Ja.
Habe ich mal gedacht. Das war in Österreich am Schloss Heroldegg, Konferenzzentrum der Calvary Chapel, und ich habe da übersetzt für eine deutschsprachige Konferenz, also ein amerikanischer Prediger, und ich bin dann daneben gesessen, so auf dem Stuhl, so wie hier, und habe übersetzt, so 100, 150 Leute. Und während ich übersetzt habe, ist mir schon aufgefallen, dass die Leute mich komisch angeschaut haben, teilweise irgendwo geflüstert haben, und ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt, dann habe ich geguckt, was ist los, hier sitzt, ich wusste es nicht. Bis dann nachher ein Bruder auf mich zukam und mich so beiseite nahm, und er hat mir dann offenbart, dass man offensichtlich so in meine Hose reingucken konnte. Ich hatte eine kurze Hose an. Ich hätte mich am liebsten vergraben. Natürlich fiel mir schwer, den Leuten noch in die Augen zu schauen, den Rest der Zeit. Ich glaube, schlimmer kann es nicht mehr werden. Für einen, der vorne sitzt oder vorne steht. Du Assi, Stefan. Gott sei Dank gab es damals noch nicht so diese iPhones mit dem Foto drauf. Gell? Sonst wäre das im Facebook noch. Ein Freund von mir hat in Wien Medizin studiert. Und der hat erzählt, einem Professor von ihm, also voller Hörsaal, hunderte Studenten. Und der Professor steht vorne, alles still, und er muss so einen ganz lauten Furz lassen, der arme Kerl. Und natürlich, alle haben sich totgelacht, und der war aber ziemlich schlagfertig. Der hat dann gesagt, was ich jetzt in ihren Augen an Ansehen verloren habe, habe ich an Wohlbefinden wiedergefunden. Oh. Gibt so schlimme Dinge, peinliche Situationen. Ich könnte euch auch einige Geschichten erzählen aus meinem Leben, wo ich ganz peinlich versagt habe und für die ich mich wirklich schäme. Und die erzähle ich euch lieber nicht heute Morgen. Aber vielleicht kannst du an solche Begebenheiten in deinem Leben denken oder in deiner Familie denken. Wenn du deine Biografie schreiben würdest, dann würdest du diese Dinge vielleicht nicht erwähnen, sie nicht weiter erzählen, weil sie peinlich sind, weil sie beschämend sind. Und heute lesen wir zwei solche Geschichten in unserem Abschnitt. Das ist der Unterschied der Bibel. Die Bibel erwähnt diese Geschichten, also für mich ein Beweis, dass die Bibel nicht nur von Menschen geschrieben wurde, denn da werden die peinlichsten Versager der Glaubenshelden hier berichtet, damit wir davon lernen. Die Bibel ist von Gott inspiriert, wie sie es behauptet. Wir finden das nicht, wenn Könige oder Völker ihre Geschichte niederschreiben, dann werden solche Episoden wie die, von denen wir heute lesen, weggelassen. Das hat heute hier wirklich so Klatschzeitschriften, Boulevard-Niveau. Also, Bibel ist ein krasses Buch. Zuerst lesen wir von einer Begebenheit hier, die letzte Begebenheit, die aus dem Leben von Lot erwähnt wird. Das letzte Kapitel seiner Biografie sozusagen. Und wenn du deine Biografie schreibst, würdest du sowas nicht in das letzte Kapitel schreiben. Du willst nicht für sowas in Erinnerung bleiben. Erinnert euch, Lot war ein sehr reicher Mann, war ein angesehener Mann in der Stadt Sodom. Er war ein Leiter in dieser Stadt. Sodom war eine sehr unmoralische Stadt. Die Einwohner dort hatten keine moralischen Grenzen mehr. Und deswegen hat Gott diese Stadt zerstört. Der Apostel Petrus sagt uns im 2. Petrusbrief, Gott tat es, um denen ein Beispiel zu setzen, die künftig gottlos sein würden. Also Gott lässt sich nicht veräppeln, Gott wird Sünde richten. Und wenn du ein gottloses Leben lebst oder in faulen Kompromissen lebst, dann kehr besser um, denk nicht, dass du davon kommst. Der Herr hatte Lot gesagt, Lot, lauf ins Gebirge, rette dich ins Gebirge. Er wollte ihn um Abrahams Willen retten, hatten wir gesehen. Aber Lot hatte aus irgendeinem Grund so eine Furcht oder eine Angst vor dem Gebirge. Ich weiß nicht warum. Und gesagt, lass mich in diese kleine Stadt fliehen, in die Stadt Zoar. Aber auch dort hat er sich nicht sicher gefühlt. Vielleicht hat er sich gedacht, oh Mann, wenn die Leute herausfinden, dass mein Gott diese ganzen Städte hier zerstört hat, dann gehen die mir vielleicht an den Kragen. Und so ist er doch weiter geflohen, doch ins Gebirge, dort, wo Gott ihn ursprünglich hingerufen hat. Und da lesen wir jetzt hier im Vers 30, Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge, er und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich in Zoar zu wohnen. Also was für ein tiefer Abstieg vom reichen Viehzüchter und Bürgermeister zum Höhlenmenschen. Und alles nur wegen seinen faulen Kompromissen mit der Welt. Hey, Sodom sah so verlockend aus. Da war das fruchtbare Umland, da waren die Karrieremöglichkeiten, Wohlstand, Luxus, die Annehmlichkeiten, die das Stadtleben geboten hat. Und ja, die Menschen dort, die sind böse und gottlos, aber hey, ich kann dort reich werden, ich kann dort angesehen werden. Und irgendwie hat Lot dem alles andere untergeordnet, sein eigenes geistiges Heil, das Heil seiner Familie, sein Zeugnis für Gott. Und ich denke, es ist ein gutes Beispiel für uns, wenn du einen großen Umzug vorhast oder davor stehst, ein verlockendes Jobangebot anzunehmen vielleicht, dann halt erstmal inne und red mal mit ihm drüber, bete erstmal drüber und erforsche auch deine Motivation. Überleg auch, was das tun wird, welchen Einflüssen du dich aussetzen wirst, was das mit deiner Familie tun wird, welche Auswirkungen es auf deine Familie haben wird. Gibt es eine Gemeinde zum Beispiel in der Stadt? Gibt es da gottesfürchtige Freunde für deine Kids? Das ist wichtig, gerade wenn du Teenies hast, weil Freunde prägen. Und wir müssen beobachten, welche Freunde unsere Kids haben, was für Freunde sie haben. Und ihnen helfen, da vielleicht auch richtige Entscheidungen zu treffen, weise Entscheidungen zu treffen. Denn unser Umfeld, auch die Kultur unseres Umfelds, prägt uns, ob wir das wollen oder nicht. Und wir sehen es in den zwei Töchtern von Lot, die zwei Mädels, die waren von der Kultur in Sodom geprägt. Die waren zwar raus aus Sodom, aber Sodom war noch nicht raus aus ihnen. Sodom war noch immer in ihrem Herzen und in ihren Gedanken. Sie haben gedacht, wie diese Welt, sie waren geprägt von der unmoralischen Kultur und hatten wirklich keine moralischen Schranken, wie wir hier lesen. Vers 31, und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Also auf gut Deutsch, Schwesterlein, lass uns unseren Vater betrunken machen und mit ihm schlafen, damit wir Nachkommen mit ihm zeugen. Das ist tiefer als Boulevard hier. Kinderlosigkeit war eine Schmach in der damaligen Kultur und das war wohl die Motivation. Aber es war ganz klar kein gottesfürchtiger Problemlösungsansatz. Sie haben nicht auf Gott vertraut, dass Gott ihnen einen Partner bringen kann. Sie haben nicht gebetet. Gott spielte überhaupt keine Rolle hier in ihrem Denken und sie haben die Dinge in ihre eigene Hand genommen. Und ich sehe das leider bei so vielen von unseren jungen Menschen, bei denen es nach so einem ähnlichen Muster abläuft. Nicht ganz so krass, nicht ganz so pervers im Normalfall, aber da ist eine Offenheit für Kompromisse. Da sind nicht gebahnte Wege im Herzen, wie David es beschreibt. Und dann irgendwann kommt eine gewisse Torschlusspanik dazu, wenn sie mal so die 30 überschritten haben, die Zeit läuft davon. Ich meine, manche haben die Torschlusspanik schon mit 20. Es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte. Wirklich? War der Papa der letzte Mann auf diesem Planeten? Was ist mit den Jungs in Zoa? Oder vielleicht noch besser, die Jungs im Haushalt von Onkel Abraham? Waren da keine anderen Männer zum Heiraten? Aber manchmal kriegen wir so diesen Tunnelblick in unserer Höhle. Und wir sehen nur mehr den Papa, bildlich gesprochen, und immer die weite Welt. Es gibt keinen passenden christlichen Jungen oder Mädel in unserer Gemeinde. Ich sehe nur die Kollegen im Büro oder auf der Uni. Die folgen zwar Jesus nicht nach, das ist nicht ganz so ideal, aber es gibt halt niemand anderen. Ich muss mich halt mit Nichtchristen oder so Pseudochristen einlassen. Und hey, ich kann das wirklich verstehen. Ich hatte die 30 schon weit überschritten. Ich kann da Barmherzigkeit haben. Ich war weit jenseits der 30 und habe keine passende Frau für mich gesehen. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie man das Ganze als Pastor angeht. Ich meine, ich wollte doch nie irgendwie mit einem Mädel aus unserer Gemeinde was anfangen, weil was, wenn es dann nicht klappt und das ist alles nur irgendwie so ein Krampf. Aber hier, schau doch mal raus aus deiner Höhle. Sieh mal das weite Reich Gottes, die weite Welt von Gottes Reich. Und vor allem bete. Schaue auf. Gott, dein Papa sitzt auf dem Thron. Vertrau ihm. Er ist allmächtig, er ist fähig, er hat auch den Weitblick. Und wenn er es für richtig hält und wann er es für gut hält, ist er fähig, dir einen Partner zu bringen. Und ich glaube, ich bin echt ein Zeugnis dafür, weil Gott hat mir meine Frau, meine wunderbare Frau aus Kalifornien, zu mir gebracht, vom anderen Ende der Welt. Eine Frau, die Jesus wirklich lieb hat und die wirklich zu mir passt. Ich bin so dankbar für sie. Sei nicht von Angst motiviert oder von Panik motiviert. Sei voll Glauben. Sei voll Vertrauen, dass Gott auch diese Dinge in deinem Leben in seiner Hand hält. Ruhe in ihm. Und wenn Gott dir Grenzen aufzeigt in seinem Wort, dann sind die gut. Dann sind die heil, dann achte da drauf. Du hast einen Papa, der dich unendlich lieb hat und der es gut mit dir meint, der das Beste für dich will. Vers 33, und sie gaben ihrem Vater in jener Nacht Wein zu trinken, und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und es geschah am Morgen, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren: Siehe, ich habe mich gestern Abend zu meinem Vater gelegt, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dann geh hinein und liege bei ihm, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Da gaben sie ihm auch in dieser Nacht ihrem Vater Wein zu trinken, und die Jüngere stand auf und lag bei ihm, und er merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Krass, oder? Ich habe mir zuerst gedacht, warum hatten die Wein mitgenommen in ihre Höhle? Ich meine, gibt es nichts Wichtigeres, wenn man Flüchtling ist, als Flasche Wein mitzunehmen? Für die Pfälzer, gell? Aber die haben damals Wein natürlich mit Wasser vermischt, und es war eine Art, um das Wasser genießbarer zu machen, ein Stück weit zu desinfizieren. Wahrscheinlich lag es daran. Aber mir scheint, dass der Lothar ein gewisses Alkoholproblem hatte. Also ein Problem mit Alkohol? Nee, nur ohne. Ich meine, andere können dich verführen, aber niemand kann dich betrunken machen, oder? Du betrinkst dich selbst, das ist deine Entscheidung. Irgendwann spürt man, hoppala, jetzt ist genug. Jetzt wäre ich ein bisschen leicht im Kopf. Aber wir lesen da, er merkte weder etwas von ihrem Niederlegen, noch von ihrem Aufstehen. Was? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der hatte Sex mit seinen Töchtern, oder eigentlich wurde er von seinen Töchtern sexuell missbraucht. Und er kriegt nichts mit. Ich meine, ich persönlich war noch nie betrunken. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich denke mal, der Lot, der muss sternhagelvoll zugewesen sein, damit er überhaupt nichts mitgekriegt hat. Ich meine, wie kann das sein? Der Typ hat sich absolut volllaufen lassen. Und scheinbar war das so seine Problemlösungsstrategie. Der arme Kerl, der hatte Schlimmes erlebt. Er hat seinen ganzen Besitz verloren, er hat seine Frau verloren. Und jetzt sitzt er da in der Höhle, in der Depression und lässt sich volllaufen. Und viele wählen diesen Weg, Alkohol, Drogen, um sich wegzuballern, um ihre Probleme kurzfristig zu vergessen. Es gibt so um die 3 Millionen Alkoholsüchtige, Alkoholiker in unserem Land. Löst natürlich keine Probleme, schafft nur noch viele zusätzliche Probleme. Epheser 5 sagt uns der Herr, seid weise und nicht töricht. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geist. Der Flaschengeist ist der falsche Geist. Der wird es nicht bringen. Es ist die falsche Quelle. Das sind rissige Zisternen, wie der Jeremia das gesagt hat, statt die Quelle des Lebens. Werdet nicht voll Alkohol, Drogen, was immer euch beeinflusst. Werdet voll Geist. Werdet eingenommen von dem Geist Gottes. Was immer du dir von Alkohol versprichst, Freude, Ablenkung, Entspannung, Frieden, Beruhigung, vielleicht auch Anregung, Freiheit von meinen Zwängen. Was immer du dir vom Alkohol versprichst, Gottes Geist, Gottes Gegenwart, dein Leben mit ihm, er kann dir das alles geben und noch viel besser und noch viel mehr. Und er wird dich nicht versklaven wie Alkohol oder irgendwelche anderen Ersatzdrogen. Ja, wird dich wahrhaftig frei machen. Und so die Frage, wohin läufst du mit deinen Problemen? Zum Alkohol, zu Drogen, inklusive Psychopharmaka. Es gibt viele, die davon abhängig sind. Oder vielleicht ist es das Fernsehen oder das Kino oder die Kneipe oder die Disco oder die Spielhalle. Oder ist es irgendeine Beziehung oder der Porno? Oder das Bordell oder das Kaufhaus. Wo gehst du hin mit deinen Problemen? Irgendeinen anderen Ersatz für das Eigentliche, wofür wir geschaffen sind. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, ihr, die ihr mühselig und ihr beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nirgendwo sonst. Vers 36, und die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Also dieser Plan, die Sünde der Mädels, hat scheinbar funktioniert. Hat das gewünschte Ergebnis gebracht. Aber nicht wirklich, hat es nicht wirklich gebracht. Gottes Pläne sind so viel besser als unsere eigenen Pläne. Und wenn wir durch die Bibel weiterlesen, können wir sehen, dass es auch sehr viele Probleme mit sich gebracht hat. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ben-Ammi. Der ist der Vater der Söhne Ammon bis auf diesen Tag, der Ammoniter. Moab bedeutet so viel wie vom Vater. Und Ben-Ammi bedeutet so viel wie Sohn meines Blutsverwandten. Also abgefahren, die zwei Frauen nannten ihre Söhne Inzucht. Und ihre Nachkommen leben im heutigen Jordanien. Moabiter, Ammoniter, Amman ist noch immer die Hauptstadt von Jordanien. Und diese Völker waren Feinde von Gottes Volk die meiste Zeit von Israels Geschichte. Also faule Kompromisse, Sünde bringt immer schlechte Frucht. Und es hat oft weitreichendere Konsequenzen, als wir das erstmal absehen können. Das Beste ist, wenn du einfach Gott vertraust und dem, was er dir sagt. Das ist gut, das ist heil, das ist das absolut Beste für dich, weil der Vater hat dich lieb. Und okay, das ist das Letzte, was wir von Lot hören in der Bibel. Ist traurig, oder? Zweite Geschichte, lasst uns zurückgehen zu unserem Glaubenshelden Abraham. Kapitel 20, Vers 1. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Also er zog wieder nach Süden Richtung Sinai, Halbinsel, Gazastreifen würden wir vielleicht heute sagen. Das war das Land der Philister. Das letzte Mal, als er nach Süden ging, nach Ägypten, gab es echte Probleme. Anlass damals war eine Hungersnot. Diesmal wird nicht wirklich gesagt, warum er nach Süden zog. Vielleicht hat er es nicht ausgehalten, auf die Jordanebene runterzuschauen und die verbrannten Städte dort zu sehen. Er hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass Lot, sein Neffe, noch am Leben war. Ich habe auch keine Ahnung, warum der Lot nicht zu seinem Onkel Abraham geflüchtet ist, statt in die Höhle. Vielleicht war er zu stolz, vielleicht hat er gedacht, der hat es auch nicht überlebt. Weiß nicht, auf jeden Fall lesen wir hier weiter. Als er sich in Gera als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Also er hat gelogen, er hat die Leute getäuscht. Kommt euch das bekannt vor irgendwie? War eine alte Familientradition. Haben wir schon im Kapitel 12 gelesen, 25 Jahre früher. Und er hat damals schon Riesenprobleme bekommen deswegen, aber er hat die Lektion nicht gelernt. Und Leute, was passiert, wenn wir unsere geistlichen Lektionen nicht lernen? Dann lässt Gott es oft zu, dass wir in eine ähnliche Situation kommen. Und diesmal wird die Konsequenz seiner Sünde noch peinlicher sein als das letzte Mal. Gott möchte nicht, dass wir unsere Sünden mitschleifen durch unser Leben. Gott möchte, dass wir damit umgehen. Und jeder hat so seine eigenen Schwächen. Ich meine, der eine, der kämpft mehr mit Lust, der andere kämpft mehr mit Habsucht oder Faulheit und der nächste kämpft mehr mit Unversöhnlichkeit und Tratsch vielleicht. Aber jeder von uns hat so diesen Bereich in seinem Leben, wo du hoffentlich ehrlich zu dir selbst bist und sagst, da bin ich schwach, da bin ich versuchbar, da bin ich angreifbar. Du musst umgehen mit diesen Dingen in deinem Leben. Abraham ist ein Beispiel dafür, dass unser Fleisch nicht besser wird mit dem Alter. Hey Abraham, du folgst jetzt dem Herrn seit 25 Jahren nach und du bist noch immer versucht zu lügen, aus Menschenfurcht. Ja, das war die Realität. So sah es aus. Sollte nicht so sein, aber so sah es aus. Also nur weil du schon 25 Jahre lang Christ bist oder 50 Jahre lang Christ bist, heißt das nicht unbedingt, dass du ein geistlich reifer und heiliger Mensch bist. Zeit alleine macht uns nicht heiliger, macht uns Jesus nicht ähnlicher. Es kommt vielmehr darauf an, wie wir die Zeit verbringen. Wir wissen, Heiligung passiert nicht aus uns, wir können das nicht aus eigener Kraft fabrizieren. Es ist Gottes Werk in uns, das Werk des Heiligen Geistes in uns, aber er braucht auch unsere aktive Mitarbeit dabei. Und praktisch heißt das zum Beispiel, wenn wir sündigen, dass wir unsere Sünde bekennen und dass wir umgehen mit Sünde in unserem Leben. Zum Beispiel, dass wir einem Bruder oder einer Schwester verantwortlich sind und sagen, hey du, ich kämpfe gerade mit dem und dem Ding, ruf mich morgen an und frag mich, ob ich standhaft geblieben bin. Einfach Offenheit, Verantwortlichkeit, das nimmt viel von der Versuchung weg. Oder von mir aus, wenn du ein Problem mit Alkohol hast, dass du nicht in die Kneipe gehst. Geistliche Disziplinen sind wichtig, dass wir das praktizieren, in Gottes Wort zu lesen, regelmäßig. Gebet, Gemeinschaft zu suchen, anderen zu dienen gemeinsam mit Jesus. Das ist wichtig. Wenn wir die Dinge einfach so laufen lassen, wenn wir gleichgültig sind im Kampf gegen die Sünde, dann entwickeln wir uns eher rückwärts. Dann übernimmt das Fleisch die Führungsrolle in unserem Leben. Das ist so unsere natürliche Tendenz. Und erkennt das sicher aus eigener Beobachtung, aus eurem eigenen Leben. Unser geistiges Leben ist so wie ein Garten. Ein Garten will gepflegt werden. Was passiert, wenn man einen Garten einfach sich selbst überlässt? Was wächst dann ganz natürlich, wenn man da nicht dran bleibt? Unkraut, genau. Also von Natur aus verwildert ein Garten, der kultiviert sich nicht selber, natürlich. Also ein kultivierter, sagen wir mal, schöner englischer oder japanischer Garten braucht Arbeit, braucht viel Aufmerksamkeit, braucht zielgerichtete Anstrengungen. Und so ist es auch mit unseren Ehen und so ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Zu den Hebräern schreibt Gott in Hebräer 5, Vers 12, während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Hier, ihr seid schon so lange Christen, ihr solltet eigentlich fähig sein, andere zu lehren, aber ihr seid noch immer Babys. Und im Kapitel 3 sagt er, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und im Kapitel 2, wir müssen auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Wir könnten auch an Philipper 2 denken, wo steht, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ihr müsst aktiv dranbleiben an eurer Heiligung. Wie gesagt, die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch, auch über unseren Vater des Glaubens, Abraham. Sein Leben war so ein Auf und Ab. So wie es leider bei den meisten von uns der Fall ist. Er hatte einen guten Start, als Gott ihn berufen hat. Da ist er gegangen, aber er ist nicht den ganzen Weg gegangen gleich. Und dann hat er Gott nicht vertraut, dass Gott ihn versorgen wird, als er die Hungersnot über Kanaan kam und er hatte seinen geistigen Durchhänger und wirklich Leben in Lüge, in Kompromiss dort in Ägypten. Als er dann wieder zurückkommt, läuft es wieder ganz gut und er trennt sich von Lot mit der richtigen Einstellung. Er vertraut Gott, als er hingeht, um Lot zu befreien. Er gibt dem Melchisedek den Zehnten. Er widersteht der Versuchung der Habsucht, als der König von Sodom zu ihm kommt und sagt, hey, hier hast du das ganze Zeug, ich will nur die Seelen. Er widersteht der Versuchung, er glaubt Gottes Verheißung und Gott rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Kapitel 16 haben wir wieder einen Durchhänger im Glauben gesehen. Da wurde er ungeduldig, hat Ismael gezeugt mit der Magd Hagar. Kapitel 18 ist er wieder stark, hat Gemeinschaft mit Gott, tritt in der Fürbitte ein, für Lot und die Stadt Sodom. Und heute sind wir wieder hier. Heute hat er wieder einen Durchhänger. Und dann im Kapitel 21 und 22 hat er wieder Gottvertrauen und Gehorsam. Also ein Auf und Ab. Abraham war ein Mensch wie du und ich. Er hat viel Gnade erfahren von Gott. Gott hat ihn groß gebraucht. Aber trotzdem musste er und müssen auch wir immer wieder neu ringen um unseren Glauben und unsere Nachfolge und unsere Treue und unser Zeugnis in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Unser Leben mit Gott ist nicht statisch, es ist was Dynamisches. Also entweder kommen wir voran oder wir fallen zurück. Aber keiner von uns bleibt geistlich stehen. Und wir kommen vor allem auch nie an den Punkt, an dem wir sagen können, ha, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich mich zurücklehnen, jetzt kann ich mein Leben einfach so laufen lassen. An den Punkt werden wir nie kommen, nicht in dieser Welt. Nicht bevor wir in der Ewigkeit sind, vollkommen erlöst sind beim Herrn. Aber das ist eine Versuchung gerade für die alten Hasen im Herrn, oder? Zu sagen, oh, jetzt kann ich mein Leben einfach laufen lassen. Werden müde zu kämpfen. Nee, wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht zurückstecken. Die Gnade des Herrn ist neu jeden Morgen. Aber wir müssen auch jeden Morgen wieder neu unser Kreuz auf uns nehmen und uns selbst verleugnen und uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Das ist eine tägliche Entscheidung. Als er sich in Gera als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Das sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah holen. Die Geschichte wiederholt sich. Sarah war eine außergewöhnliche 90-Jährige. Die Männer waren hinter ihr her. In der damaligen Kultur war Alter ein Bonus übrigens. Ne? Nicht so wie bei uns manchmal heute, wo die Jugend groß gehalten wird. Aber Sarah war offensichtlich eine sehr attraktive 90-Jährige. Ich weiß nicht, ob sie aussehen war oder ihre Persönlichkeit, aber da war was an Sarah, dass alle Leute, alle Männer gesagt haben, boah, das ist eine tolle Frau, die will ich haben. Und so sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ sie zu sich holen. Abimelech ist übrigens ein Titel, das ist nicht sein Name, das ist der Königstitel. Sein Name war wahrscheinlich Franz Ferdinand oder Karl oder so ähnlich. Gell? Und wieder beschützt Gott den Abraham und die Sarah in seiner Gnade. Und auch das Kind, das vielleicht zu dem Zeitpunkt schon im Leib von Sarah war, vielleicht war sie schon schwanger mit dem Isaak zu dem Zeitpunkt. Gott beschützt hier die Linie des Messias. Er ist so gut. Ich bin so dankbar, dass ich schon so viel Schutz in meinem Leben erfahren durfte, als ich dumme Entscheidungen getroffen habe und als ich in meiner Nachfolge nicht so gut unterwegs war. Wir haben echt einen wunderbaren, einen barmherzigen Gott. Aber trotzdem, besser keinen Mist zu bauen, es bringt immer negative Konsequenzen mit sich. Selbst wenn Gott beschützt und Gott gnädig ist, oft in diesen Situationen. Lass uns in Vers 3 weiterlesen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Das heißt, du bist des Todes, wenn du nicht umkehrst, wenn du weitermachst. Die Ehe ist Gott heilig und sie sollte auch uns heilig sein. Aber was für ein krasser Traum hier, oder? Gott erscheint ihm Abimelech im Traum und sagt, du bist ein toter Mann. Ist wie in einem Western. The Godfather. Du bist ein toter Mann. Aber das gilt auch für jeden von uns, oder? Wenn wir nicht umkehren zu Jesus und uns von ihm retten lassen. Wir sind von Natur aus tot. Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht. Wir wissen aus dem Buch Esther, dass die Könige ihre Verlobten erst eine Zeit lang vorbereiten ließen, bevor sie sie geheiratet haben und sie in ihr Schlafzimmer holten. Wir legen die Sardinen ja auch erst in Öl ein, bevor wir sie essen. Ne? Und das haben die auch gemacht. Frauen wurden in allen möglichen Ölen da eingelegt und mit allen möglichen Schönheitsmitteln behandelt. Also ein paar Wochen, ein paar Monate, wenn wir Esther lesen. Wellness vor der Hochzeitsnacht mit dem König. Abimelech hatte sich ihr nicht genaht und er sprach: Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat sie nicht, sie selbst gesagt, er ist mein Bruder? In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Frage: Hat Sarah das Richtige getan, als sie mitgemacht hat mit Abrahams Betrug? Was denkt ihr? Dass sie gesagt hat, ich bin seine Schwester? Ich persönlich glaube auch nicht. Neues Testament zeigt uns Sarah als Vorbild für ihre Unterordnung und ihren Respekt ihrem Ehemann gegenüber. Aber das Neue Testament sagt uns auch, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, wenn dein Ehemann etwas von dir verlangt, das gegen Gottes Wort ist, das falsch ist, zum Beispiel betrügen, oder zum Beispiel, wenn dein Mann sagt, ich möchte nicht, dass du Gemeinschaft mit Christen hast und in den Gottesdienst gehst, dann hat er seine Autorität überschritten. Denn jeder ist unter Autorität und jeder ist zur Unterordnung berufen, nämlich zur Unterordnung unter Gott und sein Wort. Und wenn dein Mann so etwas von dir verlangt, dann musst du Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich habe da schon andere Dinge gehört. Ich glaube nicht, dass eine Frau zur völligen Unterordnung berufen ist. Und es hat seine Grenzen. Grenze ist Gottes Wort. Also ich glaube, dass Sarah hier ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen hat. Wir müssen Gott mehr gehorchen. Dasselbe gilt natürlich für deinen Chef oder für die Regierung, wenn die was verlangen, was unmoralisch wäre oder gegen Gottes Wort wäre, dann müssen wir sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen. Er ist der Herr, letztendlich, und kein Mensch. Da sprach Gott im Traum zu ihm: Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast, und so habe ich selbst dich auch davor abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Also Gott hatte seine Hände im Spiel. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und er wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was dir gehört. Und Abimelech stand früh am Morgen auf, hat wahrscheinlich nicht mehr geschlafen nach dem Traum, und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Also dieses Mal kommt Abrahams Sünde wirklich in alle Öffentlichkeit. Er ruft alle seine Knechte zu sich und erzählt ihnen, was der Abraham ihm angetan hat. Krassere Konsequenzen als das letzte Mal. Peinlicher. Wäre besser früher damit umgegangen, mit seinem Problem. Und Abimelech sagte zu Abraham: Was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und es tut weh, wenn die Heiden uns zurechtweisen, oder? Die wissen meistens sehr gut, wie wir leben sollten. Ich meine, sie übrigens auch, aber wir sind diejenigen, die sagen, wir sind Nachfolger Jesu, sie nicht unbedingt. Und es tut weh, wenn die Ungläubigen uns zurechtweisen, besonders wenn es in aller Öffentlichkeit passiert wie hier. Vers 11. Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. War das richtig, dass da keine Gottesfurcht war? Nee, war eine falsche Annahme. Wir haben sehr viel Gottesfurcht gesehen eigentlich von diesen Heiden. Falsche Annahmen. Aber wir tun das oft, oder? Kommen oft so in das Denken, ah, die Heiden, die Nichtchristen, die sind nicht offen für das Evangelium, die wollen alle nicht hören, das ist alles ganz schlimm und ganz nicht, stimmt gar nicht. So viele sind sehr offen. Wir haben falsche Vorstellungen in unseren Gedanken. Und das Grundproblem an dieser ganzen Aussage von Abraham ist natürlich diese Phrase, weil ich mir sagte. Abraham sprach nicht mit Gott, Abraham sprach mit sich selbst, weil ich mir sagte. Lebte nach seinen Gedanken, nicht nach Gottes Wort, nicht nach dem weisen Rat. Und das ist die Lebensphilosophie von den meisten Menschen heute. Die sagen, ich lebe einfach nach dem, was ich denke. Ich tue einfach das, was ich für richtig halte. Und sei vorsichtig, unsere Gedanken sind nicht immer richtig. Und ihr wisst, falsche Annahmen können sehr zerstörerisch sein. Denk an deine Beziehungen, denk an deine Gedanken. Wenn du dir denkst, oh, sie denkt jetzt sicher das und das. Oder er tut es sicher, weil er das und das und das denkt. Und dann irgendwann kommen wir drauf, das stimmt gar nicht. Aber es hat unsere Beziehungen belastet und vielleicht sogar zerstört. Wie oft sind wir schon falsch gelegen? Wie viel Streit in Zweiung haben falsche Annahmen und schlechte Gedanken, die wir laufen lassen, schon gebracht? Die Bibel sagt uns, wir müssen alle Gedanken prüfen. Wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss, es gibt keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Also Abraham hat aus Menschenfurcht gehandelt wieder. In den Sprüchen 29, Vers 25 heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle. Aber wer auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Gottesfurcht befreit uns von Menschenfurcht. Und sie ist doch wirklich meine Schwester. Die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter. So ist sie meine Frau geworden. Also er hat seine Halbschwester geheiratet. Es war damals noch koscher zu der Zeit und dann später im Gesetz wurde es verboten. Und es geschah, als Gott mich aus meinem Vaters Haus ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest, an jedem Ort, wo wir hinkommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Also war eine alte Familientradition, dass sie diese Lüge gelebt haben. Aber war doch die Wahrheit, sie war doch seine Halbschwester. War eine Halbwahrheit. Aber ihr wisst, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Und wir können was Wahres erzählen, aber so erzählen, dass der andere falsche Annahmen trifft. Und dann können wir sogar sagen, oh, ich habe nicht gelogen, du hast das nur falsch verstanden. Können vielleicht sogar unser Gewissen ein Stück weit beruhigen damit. Habt ihr schon mal getan? Ich habe das schon mal getan. Also zum Beispiel, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ich habe Hausaufgaben gemacht. Klammer auf, nicht ganz, aber das muss ich ja nicht sagen. Okay, gut. Dann wir lassen dem anderen den falschen Glauben. Wir wissen genau, der hat es anders verstanden. Oder typisches Beispiel, der Chef lässt sich im Büro verleugnen. Anrufer sagt, ist der Chef hier? Oh nee, tut mir leid, er ist nicht hier. Klammer auf, nicht hier im Zimmer. Ist in einer anderen Abteilung, ich könnte ihn verbinden, aber will ich nicht. Ist der Chef hier? Nee, ich sehe ihn gerade nicht. Halbwahrheit ist trotzdem falsch. Die Frage ist immer, was ist meine Motivation? Und wenn meine Motivation ist, den anderen zu täuschen, dann ist es Lüge, selbst wenn es die Wahrheit ist, unter Anführungszeichen. Und Gott sieht unser Herz. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham, und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte: Siehe, mein Land liegt vor dir, wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind, und du bist in allem gerechtfertigt. Also es soll die Bestätigung sein, dass ich dich nicht angerührt habe, das ist eine Wiedergutmachung sozusagen. Und Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Also das war offensichtlich die Konsequenz. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Gott hat Abraham und Sarah und Isaak beschützt. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert wäre, wenn der Isaak für das Kind von Abimelech gehalten worden wäre? Hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Also Abraham ist hier nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, aber er wurde in aller Öffentlichkeit mit seiner Lüge und mit seiner Sünde konfrontiert. Leute, lasst uns lernen davon und lasst uns weise sein und lasst uns mit den Sünden in unserem Leben persönlich umgehen, bevor es so weit kommt. Je früher wir es stoppen, desto besser und desto einfacher ist es, damit umzugehen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Wir danken dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort ehrlich und wahr und klar ist. Und ich meine, wir lesen hier Geschichten, wo uns teilweise die Ohren schlackern und es fast peinlich ist, manche Dinge zu lesen. Aber das ist das echte Leben, das ist die Realität. Und Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist fürs echte Leben, nicht nur irgendwie so abgefahren, fromm, abgehoben, irgendwie weit weg von unserem Alltag. Nee, du bist genau da, wo wir kämpfen und wo wir Probleme haben. Und du bist ganz konkret und praktisch am Werken. Und dafür danke ich dir. Und so möchte ich beten, wie David gebetet hat: Erforsche unser Herz und sieh, ob da ein gottloser Weg in uns ist. Und wenn dem so ist, Herr, dann hilf uns, gleich und richtig und gut damit umzugehen. Und hilf uns, darüber hinweg zu wachsen und diese Dinge abzulegen, mit denen wir kämpfen. Und wir wissen, wir können es nicht aus eigener Kraft. Ich bitte, fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Stärke uns und binde unsere Herzen nahe an dich. Erneuer unser Denken, damit wir denken, wie du denkst, und damit unserem Herzen liegt, was dir am Herzen liegt. Segne uns damit. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.